herzlich willkommen beim Vogelguckerin-Podcast, deinem Podcast rund um Vögel, Vogelgucken und Menschen, die sich für Vögel begeistern. Ich bin Silke und ich nehme dich mit in die Wunderwelt der Vögel. Schön, dass du heute dabei bist. Kennt ihr schon Orniththerapie? Nee? Gar kein Problem. Denn ich habe heute die deutsche Expertin dafür zu Gast, Angelika Nelson. Sie ist promovierte Biologin, arbeitet für den Landesbund für Vogel- und Naturschutz in Bayern und sie hat neulich ein Buch über die Kraft der Vogelbeobachtung geschrieben, das auch genauso heißt. Hallo Angelika, so schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Ich weiß gar nicht, Angelika, ob dir klar ist, dass du mir im Frühjahr ganz schön aus der Patsche geholfen hast. Da ist ja euer Buch rausgekommen und ich saß richtig auf heißen Kohlen, weil ich mich da so drauf gefreut habe. Und dann ist es ewig nicht zugestellt worden, weil es irgendwo in der Post rumhing. Und dann habe ich dir aus dem Zug nach Helgoland mein Leid geklagt, dass euer Buch nicht angekommen ist, weil ich das eigentlich unterwegs lesen wollte. Und dann hast du mir noch vor Hannover das E-Book geschickt und das fand ich so großartig und damit hast du meinen Urlaub gerettet.
Ach schau, das freut mich. Klar, was gibt es so einen besseren Ort, als auf Helgoland das Buch zu lesen?
Ja, das fand ich auch. Als ich dann wieder nach Hause gekommen bin, lag dann auch endlich das physische Buch im Kasten. Das fand ich super, weil du hattest mir versprochen, dass es toll aussieht. Und du hast recht, es sieht wirklich total toll aus. Du beschreibst in dem Buch eine ganz besondere Art des Vogelguckens, die mir auch total nahe kommt. Was ist da euer Ansatz?
Ja, es gibt halt viele verschiedene Arten, wie man Vögel beobachten kann. Also manchen Leuten macht es einfach Spaß, möglichst viele verschiedene Arten zu sehen. Das heißt, man ist sozusagen wie ein Vogeljäger fast, bloß dass man eben die Vögel nicht schießt, sondern halt einfach nur eine Art nach der anderen sehen möchte. Aber was mir einfach immer schon am meisten Spaß gemacht hat, ist, wenn man Zeit mit den Vögeln verbringt, wenn man die Vögel sozusagen richtig kennenlernt und wenn man mal wirklich ganz genau beobachtet, was sie machen, warum sie das machen, wie sie sich miteinander verhalten. Weil ich glaube, da können wir einfach auch so viel lernen oder da gibt es auch so viele Parallelen zu unserem Verhalten, dass man einfach entdeckt, eben wie so zwei Blaumeisen miteinander singen oder eben versuchen, ein Revier abzugrenzen und solche Sachen. Und ich glaube, da kommt mir halt schon meine Ausbildung als Verhaltensbiologin zugute, weil ich da eben einfach immer auch hinterfrage, ja, warum ich so ein Verhalten sehe. Und das macht einfach Spaß, eben den Vögeln da so zuzuschauen.
Ja, das finde ich total toll, weil das ja auch so mein Ansatz ist. Weniger jagen, mehr gucken.
Genau.
Wie bist du denn auf die Idee gekommen, das Buch zu schreiben?
Also das Buch gibt es eigentlich ursprünglich in einer amerikanischen Version. Und zwar hat es eben meine amerikanische Kollegin, die Holly Merker, hat das Buch mit Kollegen geschrieben. Im Original heißt es Ornitherapy. Also auf Deutsch könnte man sagen Ornitherapie. Allerdings ging der Name jetzt auf Deutsch nicht so toll, darum haben wir uns auch entschieden, eben Kraft der Vogelbeobachtung hat, glaube ich, mehr Ausdruckskraft als eben die Therapie im Namen. Und sie hat eben ein Buch geschrieben, wo einfach viele Fotos drinnen sind, was eben auch schon mal dazu anleitet, wenn man das Buch liest, dass man sich das eben anschaut und also mit verschiedensten Sinnen wahrnimmt. Jetzt eben nicht liest wie ein anderes Buch einfach eben von vorne nach hinten durch, sondern sich eben auch die Bilder anschaut und dadurch vielleicht eben auch schon ein bisschen wieder hineinversetzt, dass man eben hinaus möchte und eben die Vögel beobachten. Und so bin ich eben durch die Holly draufgekommen. Ich habe das Buch, wie das rausgekommen ist, sofort gelesen und war begeistert und habe mir gedacht, das wäre doch auch wirklich was für die deutsche Leserschaft und habe dann eben beschlossen, dass wir das übersetzen sollen und natürlich auch überarbeiten. Weil es ist ja eine amerikanische Ausgabe mit lauter amerikanischen Vögeln. Und da habe ich mir schon gedacht, dass das vielleicht in Deutschland nicht so gut ankommt, wenn da der Red-Winged Blackbird und ja Yellow Warbler und so weiter drinnen sind. Aber das Spannende war dann, dass es eigentlich zu jeder amerikanischen Art eine ähnliche deutsche Art gibt. Also praktisch die gleiche Nische besetzt, die eben ähnliches Verhalten zeigt, die ähnlich auf die Menschen wirkt auch. Und man hat eigentlich die Texte ziemlich gut übernehmen können.
Dass du das angepasst hast an den europäischen Markt, finde ich auch total toll und wichtig, weil nur dadurch, dass wir direkten persönlichen Bezug zu den Vögeln kriegen können, wirkt es auch, glaube ich. Du hast noch gar nicht diesen therapeutischen Ansatz erwähnt, der da mit drin steckt, in dem Originaltitel zumindest. Habt ihr den denn mit übernommen für das Buch?
Den haben wir schon übernommen, weil das ist einfach was, glaube ich, die wenigsten Leute, was denen bewusst ist, dass die Vogelbeobachtung wirklich eine heilende Wirkung auch auf uns haben kann. Dazu gibt es auch wissenschaftliche Studien, die eben immer mehr nachweisen, dass zum Beispiel der Stress reduziert wird, wenn man Vögel beobachtet, dass das Immunsystem gestärkt ist, dass man aus Angstzuständen rauskommt. Und der Holly hat es auch geholfen, eben über Krebs drüber zu kommen. Also sie wurde diagnostiziert mit Brustkrebs und da hat ihr die Vogelbeobachtung geholfen, abzuschalten. Das ist eben das Schöne, man kommt dadurch, dass man die Vögel achtsam beobachtet, also wirklich bewusst, kommt man sozusagen raus aus dem Alltag und bekommt eine Erholung von verschiedensten Gedanken, die einem einfach nur im Kopf herumkreisen, wo man einfach mal abschalten kann. Indem man eben jetzt zum Beispiel einem Vogel beim Nestbau zuschaut, wo man einfach mal sieht, ja, wie die eben immer wieder an die gleiche Stelle fliegen, mit welchen Sachen die zurückkommen. Also da wird man sofort eben in das hineinversetzt, in das Leben und kommt eben aus seinem raus. Und das tut uns einfach gut. Dadurch können wir einfach abschalten und Stress abbauen. Also es hat tatsächlich eine therapeutische Wirkung, auch wenn es viele Menschen eben vielleicht noch gar nicht so wissen oder es ihnen nicht so bewusst ist. Darum habe ich mir auch gedacht, ja, dass Therapie im Titel vielleicht manche abschrecken würde, aber ich glaube, im Nachhinein würden dann viele sagen, ja, das ist tatsächlich meine Therapie, auf die ich jederzeit zurückgreifen kann. Das ist ja das Schöne an der Vogelbeobachtung. Man kann es immer und überall machen, weil es zum Glück immer und überall Vögel gibt.
Und man muss auch gar nicht warten, bis man irgendwas hat, was richtig schlimm ist, was man damit therapieren will, sondern man kann auch das vorsorglich quasi nutzen.
Genau, so ist es. Ich mache das im Alltag. Jeden Tag, wenn ich zur Arbeit gehe, beobachte ich unbewusst Vögel. Also nicht wirklich unbewusst, aber ich schaue immer, also es kommt immer wieder irgendein Vogel vorbei, dem ich dann eben zuschaue oder wo ich mich ablenken lasse. Und ja, es macht einfach Spaß. Oder auch ihrem Gesang zuhören. Also wenn da eine Blaumeise in der Früh singt, dann ist der Tag schon gelaufen. Dann weiß ich, ja, das wird gut, es passt heute.
Heilen denn alle diese Vögel gleich gut? Oder gibt es irgendeinen Vogel, auf den wir uns besonders konzentrieren sollten, wenn wir uns heilen lassen wollen?
Also ich denke, prinzipiell hat jeder Vogel diese heilende Wirkung. Aber ich glaube, es gibt halt einfach von uns Menschen aus unterschiedliche Präferenzen. Also manche Leute, zum Beispiel wie ich, die mögen halt besonders die Blaumeisen. Das heißt, für mich hat die Blaumeise eine ganz besonders therapeutische Wirkung. Und für andere ist es vielleicht der Zaunkönig, weil der so einen wunderschönen Gesang hat. Oder es kann auch der Hausspatz sein, weil man mit dem vielleicht irgendwas assoziiert, weil man den aus seiner Kindheit noch her kennt und damit einfach eben schöne Gefühle verbindet oder tolle Erinnerungen hat. Ich glaube, eben viel beruht auch darauf, dass wir eben diese Vögel aus bestimmten Situationen kennen, zum Beispiel auch die Amsel. Wenn ich da den Gesang am Abend höre, wenn das Männchen am Giebel oben sitzt, am Dachgiebel, dann trägt mich das auch immer zurück in meine Kindheit, im Garten meiner Eltern. Wirklich so eine tolle Sommerabendstimmung, wo man nach einem langen Tag meistens noch irgendwo gebadet hat und mit Freunden verbracht und dann endlich zur Ruhe kommt. Und das ist einfach wunderschön. Diese Wirkung hat die Amsel immer noch auf mich, dass das einfach so ein ausklingendes Abend es ist und ja, einfach wirklich gute Überleitung sozusagen in die Nacht.
Das finde ich total gut, dass du nur Beispiele gebracht hast von Vögeln, die so um uns rum sind und das gar nicht einen, weiß ich nicht, einen Wiedehopf oder einen Eisvogel oder einen Bienenfresser oder so genannt, die immer schwer zu finden sind. Die Therapie können wir direkt bei uns im Garten anwenden. Mag ich. In dem Buch gibt es aber auch noch mehr, finde ich, weil der Untertitel von dem Buch heißt ja auch 63 Anleitungen zu kleinen Auszeiten im Alltag. Und das ist ja so eine richtige Einladung dazu, dass man selber zur Naturforscherin wird oder zur Vogelforscherin, weil da ganz, ganz viele praktische Anleitungen und auch so ein bisschen wildnispädagogische Ideen mit reinkommen. Das fand ich ganz super. Hast du die Tipps auch schon ausprobiert mit anderen oder mit dir selber?
Also ich glaube, selber habe ich da schon viele von diesen Tipps probiert. Ja, weil sich das immer wieder so ergibt. Also zum Beispiel, dass man halt die verschiedenen Gefiederfärbungen oder so sich besonders anschaut bei den Vögeln und da halt eben vielleicht vergleicht oder sich dran erfreut. Jetzt gar nicht, dass man irgendwas damit machen muss. Oder auch zum Beispiel die Füße von Vögeln. Die schaue ich mir immer genau an. Also gerade jetzt, sagen wir mal, wenn man an einen Teichhuhn oder so denkt, die haben ja ganz besondere Füße im Vergleich zu einem Singvogel, der jetzt vielleicht die eher unspektakulären Füße hat. Aber wenn man dann zum Beispiel einen Specht sieht und wie der am Baum sitzt, oder ganz toll, weil ich wollte jetzt gerade sagen, wie er am Baum hängt, da sind mir gleich die Mauersegler eingefallen. Also die sind ja wirklich genial. Wie ich das erste Mal einen Mauersegler gesehen habe, der leider verletzt zu uns gekommen ist. Also jetzt, ich arbeite an einer Umweltstation und da bekommen wir manchmal auch verletzte Vögel eben zum Wiederaufpäppeln. Und es ist einfach genial, wie der sich eben da an seinen Karton dran gehängt hat. Und das ist das Einzige wirklich, was die mit ihren Füßen machen können. Die können ja gar nicht richtig drauf stehen oder sitzen jetzt wie ein Spatz oder eine Amsel. Genau, und diese Anleitungen, denke ich mal, die helfen eben Leuten, die jetzt vielleicht nicht genau wissen, ja, wie gehe ich das jetzt an? also ich habe noch nie Vögel beobachtet oder bisher immer nur ja, geschaut, welche Art das ist, aber was soll ich da jetzt noch weiter schauen? Und da geben wir eben Anleitungen, auf was man denn da eigentlich Augenmerk legen könnte oder was einem da vielleicht eben weiterhilft.
Das finde ich total toll, weil da einfach so viele kleine Details Beachtung finden und ganz tolle Entdeckungseinladungen. Einer von den Tipps, die da drin stehen, ist, dass man ein Nature Journal führen soll, also so ein Naturtagebuch. Und ich muss ja zugeben, dass mir das immer sehr schwer fällt. Also ich führe Listen und schreibe dann immer hin, was besonders toll war und verteile Sternchen und so. Ein richtiges Nature Journal ist das, glaube ich, noch nicht. Wie ist das denn bei dir? Führst du ein ordentliches Nature Journal?
Also ich glaube, weiß nicht, ob man das ordentlich oder nicht ordentlich nennen kann. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde das auch niemandem zeigen, glaube ich. Oder ich mache es ja eigentlich auch wirklich nur für mich. Also wenn ich die Zeit habe, dann setze ich mich schon mal hin und versuche eben auch einen Vogel zu zeichnen. Also dass man einfach was bildlich festhält oder eben auch eine schöne Beschreibung des Vogels, weil da merkt man dann eben eigentlich erst, worauf man da wirklich schaut bei einem Vogel oder worauf man schauen könnte. Weil so schaut man halt doch nur schnell hin oder es, ja, ist halt bei mir auch so manchmal, wenn man wieder eine Amsel sieht, ne, beim Morgenspaziergang, dann schaut man eben wahrscheinlich nicht mehr so genau hin. Aber wenn man da jetzt versucht, eben diesen Vogel zu beschreiben, dann fällt einem vielleicht doch auf, dass der Schnabel ein bisschen krumm ist, der Oberschnabel ein bisschen länger und nicht ganz so orange gefärbt. Und dann fragt man sich einfach, ja, warum? Oder beobachtet dann, wie kommt die Amsel mit dem klar? Wie kann die fressen? Und solche Sachen. Also da hilft es, glaube ich, schon, wenn man da eben Notizen dazu macht, weil uns das einfach entschleunigt. Also dadurch werden wir einfach langsamer.
Ich kann mir auch total gut vorstellen, dass diese Anleitungen, die ihr in dem Buch habt, dabei helfen zu verstehen, dass Vögel nicht Vögel sind. Also dass das nicht so eine undefinierbare Masse ist, sondern dass das alles Individuen sind. Du hast ja gerade schon gesagt, der Schnabel nicht ganz so gelb, ein bisschen schief gewachsen vielleicht. Und dass man dann beim nächsten Mal eine andere Amsel hat und dass einem dadurch vielleicht Unterschiede auffallen und man dadurch versteht, dass das alles einzelne Persönlichkeiten sind.
Ja. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da hast du vollkommen recht, weil eben oft sagt man dann nur, ja, es ist eine Amsel oder es ist eine Blaumeise oder Kohlmeise. Aber wenn man dann eben mal wirklich schaut, wie der einzelne Vogel sich verhält, kann man dann auch Unterschiede entdecken zwischen Männchen und Weibchen. Manchmal vielleicht nur im Verhalten und manchmal aber auch im Aussehen.
Das heißt, auch Blaumeisen und Amseln können gar nicht langweilig werden, weil die machen einfach so viele spannende Sachen.
Das stimmt. Und es ist jedes Mal wieder was anderes, was man entdeckt. Also selbst wenn man jetzt meint, also gerade eine Blaumeise, die habe ich eben für meine Diplomarbeit und Doktorarbeit wirklich lange untersucht und bin denen viel gefolgt. Aber ich entdecke auch jetzt immer noch wieder was Neues, was die machen. Und das finde ich einfach spannend.
Ja, wird nie langweilig. Könnte mein Slogan sein. Vogelbeobachtung wird nie langweilig. Seit wann begeisterst du dich denn für Vögel?
Puh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich war schon immer, also sicher als Kind war ich schon immer an Natur interessiert. Also ich habe einfach immer viel draußen gespielt. Meine Eltern leben Gott sei Dank auch an einem Ortsrand. Also ich hatte auch die Möglichkeit, eben im Auwald ständig unterwegs zu sein, Fische zu retten, weil die Tümpel immer kleiner wurden und Kröten und Frösche. Und Vögel waren einfach auch halt ein Teil der Natur. Aber es war dann halt wirklich durch mein Studium der Biologie in Wien, habe ich dann ein Austauschjahr gemacht. Und zwar war ich in Wales. Und dort war einfach die Vogelbeobachtung wirklich ganz groß geschrieben. Also da wurden wir Studenten auch am Wochenende in Busse gepackt und irgendwo toll hingefahren und haben eben dort Vögel beobachtet, beziehungsweise haben auch mitgeholfen bei wissenschaftlichen Studien. Also ich erinnere mich da noch, wir sind am Strand gestanden und haben eben Wattvögel gezählt, die ihr Futter dort gesucht haben. Und das hat mich dann einfach so begeistert. Und ich glaube, was mich auch begeistert hat, war, dass einfach so viele andere Leute, eben die anderen Studenten, dass die auch so begeistert waren und dass es einfach wirklich ein schönes Hobby ist, das man gemeinsam auch verbringen kann. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der Vogelbeobachtung, dass man da eigentlich meistens nicht alleine ist oder nicht allein sein muss. Man kann es natürlich allein machen, aber auch so, wenn ich jetzt Vögel beobachten gehe, treffe ich eigentlich immer wieder Leute, die sich auch für Vögel interessieren, die sie beobachten, die sie vielleicht füttern, die Fotos machen. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Herangehensweisen und das finde ich auch schön.
Das finde ich auch schön, dass es so eine große Gemeinschaft auch eröffnet, weltweit, wie du da bewiesen hast. Du hast ja gesagt, dass du das Buch zusammen mit Holly Merker geschrieben hast. Woher kennt ihr beide euch denn?
Ja, das ist auch eine lustige Geschichte. Also ich habe ja lange Zeit in Amerika gelebt und dort gibt es die Audubon Society. Und die bieten auch verschiedene Exkursionen an und auch ein tolles Sommercamp. Da gibt es ein Sommercamp an der Küste von Maine. Und da wurde ich eingeladen, eben dort auch als Referentin mitzuhelfen und da eben eine Gruppe von Vogelbegeisterten auch zu führen und denen die Vögel dort, die regionalen, zu zeigen. Und auf dieser Insel, wo eben dieses Sommercamp ist, habe ich auch Holly getroffen, weil sie dort mit Jugendlichen gearbeitet hat und eben denen auch Vögel gezeigt hat. Und da haben wir uns einmal kurz kennengelernt und dann eigentlich wieder aus den Augen verloren. Und es war erst dann, wie ich das Buch wieder gesehen habe, dass ich mich an ihren Namen erinnert habe und eigentlich die Verbindung hergestellt. Und wir haben dann, während wir das Buch übersetzt haben, haben wir eigentlich immer nur über Zoom miteinander gesprochen. Und wir haben uns erst wirklich heuer im Sommer endlich persönlich kennengelernt und eben mit dem Wissen, dass wir ein Buch gemeinsam haben, und haben auch das Buch gemeinsam eben vorgestellt, wo wir den Leuten eben praktisch unsere Ideen gezeigt haben oder gesagt haben und waren dann auch mit ihnen Vögel beobachten, weil das ist halt das Wichtige, dass man das dann gleich hinausbringt und die Leute mal erleben lässt. Und das war wirklich schön.
Sehr gut, das ist echt eine schöne Geschichte. Mhm. Ich finde es auch schön, dass man über Kontinente hinweg mit Menschen zusammenarbeiten kann und mit Menschen Gemeinsamkeiten hat, weil das ist ja auch eine Stärke von Vogelbeobachtung, oder?
Das ist eben genau das Schöne. Es kann jeder und jede Vögel beobachten. Und das ist einfach so übergreifend auch, eben übergreifend über Nationalitäten, über Geschlechter, aber auch Hautfarben. Auch verschiedene Altersstufen können das machen. Also das ist eben wirklich das Schöne bei der Vogelbeobachtung.
Ja, es bringt uns alle zusammen. Und es hat auch dich und mich zusammengebracht.
Genau, sonst hätten wir wahrscheinlich nie gesprochen.
Das stimmt, ja. Was ist denn dein Top-Tipp für Leute, die anfangen wollen mit dem Vogelbeobachten?
Also da würde ich schon mal sagen, dass man sich einfach mal Zeit nimmt und ja, dass man einfach eben hinausgeht, und das kann zum Beispiel im Garten sein, dass man eben da mal beobachtet, welche Vögel kommen da zum Beispiel an die Futterstelle. Das ist vielleicht das Einfachste, weil die Vögel, die kann man dann ganz gut sehen. Oder man fährt an einen See oder Teich in der Nähe, weil Wasservögel sind auch relativ einfach zu beobachten, und schaut einfach mal, was da so vorkommt, und beobachtet dann einen Vogel einfach mal ein bisschen länger. Und schaut eben, versucht dem zu folgen. Kann man dem folgen? Bei manchen Vögeln ist es vielleicht nicht so einfach, wenn ich da jetzt so an ein Sommergoldhähnchen oder so denke. Also das ist vielleicht nicht der optimale Vogel, um zu beginnen. Aber eben eigentlich jeden Vogel, den man sieht, der hat schon mal den Vorteil, dass er gesehen werden will sozusagen. Dem kann man dann eben vielleicht auch folgen. Und dann einfach mal beobachten, was da eben passiert, was der so macht.
Der Tipp, um Vogel beobachten zu lernen, ist also: geht raus und beobachtet.
Genau, das ist immer das Beste. Also man kann sich dann eben schon im Vorhinein vielleicht eben überlegen, ob man auf ein besonderes Merkmal schauen möchte, wie zum Beispiel auf den Schnabel von dem Vogel oder die Füße. Aber sonst einfach mal rausgehen und schauen, was passiert. Sich einfach mal mitnehmen lassen von den Vögeln auf eine Reise sozusagen.
Das ist eine super, super Einladung zum Schluss. Das können wir allen mit auf den Weg geben, die das gehört haben. Vielen, vielen Dank, Angelika, dass du dir Zeit genommen hast, von deinem tollen, tollen Buch zu erzählen. Vielen Dank, dass du da warst.
Super, ja, es freut mich. Danke, dass ich erzählen habe dürfen. Und ich hoffe, dass viele jetzt begeisterte Vogelbeobachterinnen werden.
Ich freue mich total, dass das Vogelgucken Angelika und mich zusammengebracht hat. Denn, du hast es vielleicht gemerkt, wir haben eine gemeinsame Mission. Wir beide wollen Menschen für Vögel begeistern. Und zusammen geht das doch viel leichter. Alle Infos zu ihrem Buch Die Kraft der Vogelbeobachtung findest du auch nochmal in den Shownotes. Da findest du auch den Link zu meinem Newsletter. Wenn du dir den holst, kannst du dich easy peasy einmal die Woche von mir übers Vogelgucken auf dem Laufenden halten lassen. Du findest ihn auch unter vogelguckerin.de/newsletter. Und wenn du die nächste Podcast-Folge nicht verpassen willst, abonnier dir doch meinen Podcast Vögel aber cool. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Und bis dahin, lass mehr Vögel in dein Leben.